Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit Folge 145 der Videospielfreunde an. Hallo Dennis, hallo Carsten. Hallo Christoph.
Ich habe nichts anderes erwartet, als
Ja,
dass wir mit dieser Nummer anfangen.
natürlich. Ne?
Guten
Hallöchen
Tag.
zusammen.
Genau. Wie geht's euch?
Ja,
Bisschen müde.
ihr klingt ja alle super sehr begeistert.
Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, dass wir alt und verbraucht sind. Dann können wir auch
Hallo?
nichts
Ja,
für.
ich nicht, aber.
Ich glaube, ich bin gerade der aktuelle Älteste hier in der Gruppe, oder?
Das stimmt
Und ich
überhaupt gar fühle mich
nicht.
nicht alt und
Auf
verbraucht.
jeden
Ich
Fall
bin
der
der Älteste.
Gesichtsälteste, ja.
Ne, das glaube ich nicht. Ich sehe definitiv nicht wie fast 43 aus.
Leute.
sondern er wird 10 Jahre jünger. So. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal los. Die belanglosen Sachen haben wir gerade abgeklappert, die, nämlich die Begrüßung. Die Leute sollten uns ja wahrscheinlich schon so langsam kennen.
Körperlichen Verfall auch.
Körperlichen Verfall auch, genau.
Jetzt machen wir noch
Jetzt.
geistigen Verfall. Lasst uns
Ja.
über GTA 6 sprechen.
Nein,
Nicht schon
tatsächlich
wieder.
nicht. Tatsächlich nicht. Es tut mir
Gott sei
wirklich
Dank.
unendlich leid. Weder GTA noch World of Warcraft ist heute ein Thema.
Doch.
Dennis, ich gucke in deine Richtung. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem zuletzt gespielt an, aber mal was Neues zuletzt gespielt. Jetzt sehen wir was Neues, nicht immer nur das Gleiche. Das Gleiche ist ja langweilig. Also ich habe zum Beispiel was Neues zuletzt gespielt,
Wow, das ist.
aber ich würde sagen, ihr fangt an.
Soll ich anfangen?
Ja.
Soll ich's tun?
Wenn du
Ich
schon
glaube, ich habe es
sagst,
schon mal
fragst.
gesagt. Was habe ich zuletzt gespielt? Grounded habe ich gespielt in Vorbereitung auf Grounded 2. Denn wir haben die Story nicht zu Ende gespielt. Ich weiß nicht, ob das jeder kennt. Das ist so ein schönes Multiplayer-Spiel mit einer tatsächlich netten Story, der man folgen kann, wo man auf Ameisengröße geschrumpft wird
Liebling,
und
ich habe die Kinder geschrumpft.
genau, in dem Garten landet, von Obsidian auch. Die kennen sich ja aus mit Open-World-Spielen. Und es macht mega Spaß, mega detaillierte Welt. Und man hat tatsächlich einen Progress, wo man Bock hat drauf, den zu machen. Anders als bei zum Beispiel Sea of Thieves, was ich sehr gut fand optisch und von der Mechanik. Und dann habe ich gemerkt, es gibt keine Progression. Es gibt nur Loot. Das war's. Und da habe ich gedacht, yo, geiles Konzept, voll gegen die Wand gefahren. So im Sinne von, was nützt mir der goldene Wasserschöpfeimer nach 2 Minuten Spiel, wenn damit das Ende der Fahnenstange erreicht ist? Und das mache ich jetzt? Nix. Keine Skills, kein gar nichts. So. Das war sehr schlimm, aber deswegen Grounded, super Tipp. Kleiner Rant an dieser Stelle. Da wird sich jetzt der Dennis freuen für Xbox-Jünger. Ich habe ja das auf der Xbox angefangen und jetzt habe ich ja eine PlayStation 5 dann doch mal nach Jahren gehabt und habe das irgendwie im Abo drin gehabt und dachte mir, dann spielen wir halt alle auf derselben Plattform, weil die anderen, mit denen ich spiele, meine Frau und ein Kollege, die haben es auf der PlayStation 5, ne? Jetzt denkt man sich ja so, ist Crossplay-fähig, man ist ja im PSN befreundet. Und ist im Voice Chat und alles schon da drin, dann ist man auf einer Plattform, ne, alles schön, man startet dann sofort ein Spiel zusammen. Nee, geteilte Welt benötigt ein Xbox-Microsoft-Konto. Ansonsten kannst du nur alleine spielen und deine Welt ist nicht von anderen, während du nicht online bist, spielbar. Da haben wir erstmal alle geflucht, ich nicht, weil ich hatte ja schon ein Xbox-Konto. So, und dann kam der nächste Gag. Ich denk so, ey, warum dreht der Lüfter so ab? Warum fliegt meine Konsole aus dem Fenster? Habe ich mal nachgelesen. Ja, also für der PlayStation 5 ohne Pro und dann noch das späte Modell, wo der Kühler kleiner ist. Herzlichen Glückwunsch, schlecht optimiert auf der PlayStation 5. Das Ding ist so heiß geworden, dass ich dann auf die Xbox gewechselt habe, die einfach schnurleise ist und nicht heiß wird bei diesem Spiel, wo ich mir gedacht habe, okay. Und die PlayStation 5 Pro, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, ist auch leise wie ein Kätzchen. Es passiert gar nichts, wird nicht heiß. Ich dachte so, ihr Ficker von Sony, was soll das denn schon wieder? Aber egal.
Ist ja ein bisschen
Das
schlecht
nur
optimiert,
dazu.
würde ich sagen.
Ist
Ja.
halt Xbox, ne? Und nicht nur das, auch der Controller ist besser.
Ich würde eher sagen, ist schlecht programmiert. Da kann jetzt tatsächlich die Xbox nicht für, sondern einfach die Programmierer von dem
Egal.
Spiel. Die hätten es
Das wollte ich
bestimmt
nur
auch auf
sagen.
der alten PS5 dich hingekriegt.
Manchmal.
Aber Prioritäten und sowas.
Tja.
Genau.
Ja, bei mir ist es ganz kurz. WoW Season 2
So, das war's mit dem Videospiel Freunde Podcast. War schön, nein.
in Midnight fängt gerade an, aber ihr werdet wahrscheinlich jetzt bis Dezember nicht viel hören von Videospielen von mir, weil ich gerade im Real Life den Hausrenovierungssimulator spiele. In
Version
Echtzeit. Ja.
2026.
Der ist immer schlimm manchmal,
So,
ja.
und deswegen höre ich mich auch so kaputt an, weil man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist. Wenn man halt vieles einfach auch dann alleine machen muss. Und die einzige Waffe, die ich mit im Spiel habe, nennt sich YouTube. Und dann fängst du halt an, Dinge da nachzuahmen. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Nur leider Hätten die Programmierer mir doch einfach aus Half-Life 2 so eine Gravity Gun gegeben, dann wäre es ein bisschen einfacher gewesen. Aber jetzt ist es gerade schleppen, schleppen und noch mehr schleppen und dann verarbeiten und danach tun wir wieder schleppen. Also die Daily Quest ist so ein bisschen langweilig tatsächlich, aber ja.
Warte auf die DLCs dann ab, es wird dann ein bisschen lustiger
werden. Aber das Geile ist, ne, es gibt kein Pay-to-Win. Ne? Es gibt auch keinen Ingame-Shop. Ja, du kannst nur nach Bauhaus fahren. Ja, doch,
Pay-to-Win gibt's schon. Wenn du sagst, du lässt jetzt nur noch Handwerker das machen, der Preis ist egal, dann ja. Aber dann bist du, glaube ich, zweimal arm.
Das Problem ist, deswegen, es gibt kein Pay-to-Win, weil ich war ja durchaus gewillt, diverse Probleme mit Geld zu bewerfen. Aber die haben ja erst 2028 mal Zeit für mich.
Das kommt hinzu. Und Achtung, Mega-Gag, nochmal ein Sony-Seitenhieb. Am Ende gehört dir das sogar. Das ist dein Eigentum. Du hast keine Nutzungslizenz gekauft. Das ist sogar das Coole an der Sache.
Ja. So, Chris, stimmt. Was hast du denn gespielt?
Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ich glaube, das heißt Wolf 64. Das hatte ich euch letztens nämlich reingeschickt, nämlich Wolfenstein auf dem C64. So ein richtiges Wolfenstein. Also nicht das, was. Also Wolfenstein 3D, so. Und. Um euch schnell den Wind aus dem Segel zu nehmen, ist es furchtbar.
Es muss furchtbar sein.
Die Idee ist cool. Es ist wirklich furchtbar, weil du erkennst halt kaum, was so grob pixelig ist. Aber allein die Tatsache, dass die es geschafft haben und dass es funktioniert, ist einfach nur großartig. Und es gibt, die Frames laufen recht stabil. Manchmal bricht das ein bisschen ein. Aber
was willst du bei 2 Frames auch optimieren?
Wie viele Frames? Es läuft deutlich flüssiger. Also ist nicht so, wie es so manche alte Videos man kennt von irgendwelchen 3D-Spielen auf dem C64. Es läuft wirklich sehr flüssig im Vergleich. Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, ich habe es jetzt nur mit dem klassischen C64-Emulator hier ausprobiert. Ich werde es aber demnächst auch mal auf einem C64 ausprobieren, weil die Datei kannst du ja runterladen, ganz normal und so weiter. Wobei, ich werde das nicht hier machen, sondern wir haben schon auf der Arbeit darauf unterhalten. Da hat jemand für sein C64 einen Kartenleser und den ganzen Kram. Da bin ich mal gespannt, wie es dann auf Original-Hardware läuft. Aber es funktioniert, es sieht furchtbar aus, aber Hut ab vor der Leistung, was sie da geschafft haben.
Also die Programmierleistung will ich ja gar nicht kritisieren, aber so viel ich auch übrig habe für Commodore und Amiga, ihr alle wisst ja, ich bin ja ein Fan davon. Ne? Ich muss sagen, ich habe im A1K immer so ein bisschen geschmunzelt, wenn dann Leute ihre teuren, also wirklich sehr teuren 060er CPUs auf 100 MHz übertaktet haben, um dann irgendwie, ich glaube, das war Doom oder Quake oder was auch immer zu spielen. Da gibt es halt einen Amiga-Port zu. Ne? Und es läuft einfach, also völlig beschissen.
Trotzdem noch.
Ja. Ne? Es läuft halt, also wirklich, es läuft abgrundtief beschissen. Ne? Also es ruckelt wie die Sau und so, weil ein Amiga eine ganz andere Physik hat. Ein Amiga hat ja keine Grafikkarte in dem Sinne. Ne? Also Grafikkarten gibt es schon, aber die machen halt was anderes. Ne? Also, es geht halt komplett rein über CPU. Ich meine, weil OpenGL ist CPU-basiert. Aber ich habe mir dann immer so gedacht, ich so, ey, Alter, ihr habt eine 800-Euro CPU da drin, ja. Ihr übertakt das Ding gerade irgendwie, da kannst du ein Ei drauf braten, ja.
Nur weil sie es können.
Ja, schon richtig. Aber weißt du, ich gehe dann an für meine Windows 98-Kiste, also jetzt die Voodoo mal ausgenommen, die da drin ist und so, so ein Rotz gibt's für 30 Euro, ne? Da schmeißt du Doom rein oder Quake oder was auch immer. Installierst den Rotz und es läuft halt 8-mal besser, ne? Wo ich mir denke, wofür
das,
die.
Das ist ja aber nicht der Grund, warum man es macht, ne? Wobei du vergleichst halt gerade die Ports letztendlich. Das auf dem C64 ist ja eine komplette Eigenentwicklung im Grunde. Das ist ja nichts übertragen von Dingen, sondern passend für den C64 programmiert. Aber ja,
was willst du?
Ports, die laufen wie Scheiße auf alter Hardware, die sind halt einfach nur, hey, guck mal, was ich kann.
Genau.
Ob es jetzt schön ist, eine andere Sache.
Also ich habe das.
Ob es einer braucht auch.
Ich hab das bei meinem 4000er ja auch mal gemacht. Ich habe ja auch ein REV5 060 drin, den ich halt auch takten kann. Ich habe da halt einen mega fetten Zahlmann drauf geballert für die Aktion. Und ich habe das halt dann wirklich, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, also 5 Minuten das da irgendwie zu spielen. Im Kreis gekotzt, das war gar nichts. Ne?
ja, wie gesagt, PC-Games, also richtige PC-Games gehören nicht auf einen Amiga oder auf einen
C64. Ja, natürlich nicht. Klar.
Aber wie gesagt, die haben da echt Hardcore-Arbeit geleistet. Es gab ja schon mal so ein Doom 64 oder sowas, das war furchtbar, oder ein Wolfenstein 64 furchtbar, aber das, wie gesagt, Hut ab. Wenn ihr mal die Zeit, die Möglichkeit habt, gönnt euch das mal. Ihr solltet aber einen kleinen Bildschirm haben, weil ich habe das jetzt auf dem 34-Jähriger hier ausprobiert. Und ich habe dann, wie gesagt, da ich dann den Emulator aufhatte, habe ich das in den Fenster gepackt und habe das Fenster kleiner gemacht. Aber dann ist das trotzdem einfach bescheiden. Und auf einem Röhrenfernseher oder einem Röhrenmonitor sieht sowas wahrscheinlich schon deutlich cooler aus.
Ich glaube, mein CBM 882, ich glaube, der hat 14 Zoll. Das sollte gut sein.
Ja, zum Beispiel, genau. Das wäre, glaube ich, so eine optimale Größe für so ein Ding, so wie das halt früher üblich war. Und da macht es wahrscheinlich wieder Spaß. Mehrere Levels, Gegner, die man abschießen kann, ein paar Soundeffekte. Wolfenstein 3D, wie man es kennt, nur halt mit einer sehr niedrigen Auflösung. Ja, würde ich sagen, das zuletzt gespielt haben wir jetzt abgearbeitet, ne? Ich gucke mal auf meine Liste. Ja. Wenn ihr keine Themen mit habt, habe ich ein paar Themen mit. Okay, ihr habt keine Themen mit.
Doch, ich hätte was einzustreuen.
Was?
Ich habe alte GTA-Teile gespielt.
Was? Wer hat GTA gespielt?
Alte GTA-Teile gespielt, die ich sträflich vernachlässigt habe. Aber das ist kein wirkliches Thema. Das ist nur, ersetzt nur die GTA-News.
Ich bin raus. Ciao.
Er kann es nicht mehr hören, GTA. GTA,
genau. GTA. Es gibt mal wieder Stress bei Ubisoft.
Och.
Ja, ich habe irgendwie gerne Ubisoft-Themen. Nämlich Ubisoft, es ist ja mal für The Division ein so ein Multiplayer Online Handy Game erschienen.
Oh Gott.
Ja, furchtbar. Und Ubisoft hat sich am 5. August gedacht, mein Gott, wir könnten das doch auf den PC ballern. Haben sie damit getan, ist ein kostenloses Division Spiel in Scheiße. Hat aktuell eine Steam-Bewertung von 45%. Das spricht für sich. Und es wird halt ziemlich, sieht die Grafik ziemlich mies aus im Vergleich zu dem, was das Spiel ja eigentlich kann, weil wir wissen ja, dass Division doch optisch sehr schön aussehen kann. Und es ist ein typischer Loot-Shooter mit diesen üblichen Mechaniken. Wie heißen die nochmal? Grinding? Dennis, du musst das wissen, du spielst MMO-Spiel.
Typisch Loot-Shooter spiele ich halt per se nicht.
Ja, aber ein MMO-Spiel, da gibt es auch die Sachen, sammel 5000
leveln,
davon.
Leveln, grinden,
was genau, auch immer. Die, diese Mechaniken sind da halt auch drin. Aber halt looten. Nicht in gut, sondern in schlecht. Also bei WoW sind die ja noch eigentlich okay, weil da gibt es Ziele, die man erreichen kann und so weiter. Bei The Division Resurgence oder so kommst du dann auch nicht schnell, wenn du kein Geld bezahlst. Gut, das ist kostenlos, das Spiel. Aber ja, die haben sich da richtig ins Knie geschossen, weil das eigentliche Free-to-Play-Spiel, was geplant war, ich glaube Heartland oder sowas, haben die ja immer mal beiseite gelegt und gesagt haben, nee, wir konzentrieren uns lieber auf das MMO-Mobile-Game.
Ah, das, ja, Moment, aber das Mobile-Game haben die doch auch geschossen.
Nee, das gibt's ja. Das ist ja dieses Resurgence und das gibt's jetzt auch über Steam.
Resurgence, okay. Oder was?
Resurgence, okay. Genau. Beziehungsweise nicht nur auf Steam, sondern allgemein auf PC ist das am 5. August erschienen. Weil die wahrscheinlich gedacht haben, die Spielerzahlen im Mobile-Bereich gehen vielleicht zurück oder so, keine Ahnung. Aber das kommt halt überhaupt nicht gut an bei den Leuten.
Weißt du, was ich vermute?
Nee.
Ich vermute, Ubisoft hat gerade eine neue Strategie für sich entwickelt. Okay. Stinker, 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 Stinker rausbringen, bis die Leute richtig sauer sind und dann Assassin's Creed Black Flag resynced, Absolute Cinema, alle rasten aus und dann so, jetzt sind die Leute besänftigt, jetzt können wir wieder richtig schönen Stinker fünfmal rausbringen, bis wir uns wieder, das hat doch Prinzip, oder nicht?
Ich glaube auch.
Ich frage mich halt, wo doch gerade die meisten Entwicklerstudios so ein bisschen auch immer mit dem Budget kämpfen, selbst Ubisoft wahrscheinlich in ihren Maßstäben. warum die da so einen Scheiß rausbringen, ne? Also
vielleicht, um noch ein bisschen Geld abzuholen, weil die haben wirklich nicht viel gemacht, selbst die KI, also man muss ja mal bedenken, ein Notebook und hat ja nicht so viel, also ein Notebook, ein Handy hat ja bei weitem nicht so viel Rechenpower wie ein PC. Das heißt, selbst die Gegner-KI ist strunzdumm in diesem Teil. Also absolut kein Vergleich zum Division 2 oder ja, 1.
Aber warum?
Und selbst die dumme KI haben die in die PC-Fassung übernommen.
Aber warum vernünftige NPCs gab es schon auf Windows 98 Kisten? Oder von mir aus XP Kisten?
Der Fokus liegt halt, ja klar, die Gegner bei Half-Life 1 waren für ihre Zeit verdammt schlau und die bei Division scheinen wohl noch dümmer zu sein.
Ja, also
ich habe ein paar Videos davon gesehen, selbst wollte ich es jetzt nicht auswählen, weil ich wollte mir das jetzt nicht auf dem PC installieren. Mhm. Und teilweise, wie die Gegner da bei denen da reagiert haben, dachte ich mir, Alter, da sind die ja schon, wie du sagst, in den 2000ern schon schlauer gewesen.
Ja, ich meine, gut.
Also die haben sich da richtig in Bock geschossen.
Also bei Division jetzt, ich habe ja Division 1 nie wirklich gespielt, ich habe ja nur Division 2 mal gespielt. Bei Division 2 waren die jetzt auch nicht sonderlich schlau. Ne?
Die Schlossen also, waren es noch nie, aber.
Also ich sag mal, wenn solche Typen jemals mal, wenn die Apokalypse ausbricht und solche NPCs, also Leute, die so den Skill haben von diesen NPCs, verteidigen irgendeine Plattform, wo ich hin will. Pff, ja. Also, ja, ich meine, du wirst beschossen und natürlich springst du über die Kiste in den Schuss. Klar.
Ja, natürlich.
Das macht absolut Sinn.
Macht das nicht.
Und du läufst auch erst, du läufst halt links um eine Kiste rum, wo du einfach nur rechts laufen müsstest, um an derselben Position zu sein, weißt du? Das ist halt so dumme Sachen. Aber ja, weiß ich nicht. Aber wo wir gerade beim Mobile Gaming sind, da fällt mir doch noch was ein. Ich hatte mich gefreut tatsächlich, es gab einen, von Square Enix gab es mal ein Announcement, das war so Anfang des Jahres, glaube ich. Und da haben sie gesagt, dass sie eine Mobile-Version von Final Fantasy 14 rausbringen. Final Fantasy 14 ist halt auch ein sehr großes Online-MMO, ja. Und gut, die Japaner ist dann nochmal eine andere Liga, aber wenn, ich sag mal, würden jetzt Koreaner irgendwas erzählen von Mobile Gaming, dann weißt du von vornherein schon, alles klar, du musst ungefähr 3000 Euro im Monat bezahlen, damit du da überhaupt mal irgendwie ein Level abkriegst. Und aber ich hätte mir da eigentlich schon gedacht, ich so, ey, das ist eigentlich ganz cool, so ein Mobile-Port oder so, da kann man bestimmt irgendwie mal, weiß ich nicht, nur mal so loosely so ein bisschen casual spielen oder so, ich so gedacht, ne? IO haben sie jetzt auch vor, ich glaube, einem Monat haben sie das eingestampft, machen sie jetzt nicht.
Also angekündigt und angesagt, boah.
Ja, aber gut, Square Enix, ist nur einer der wenigen vernünftigen Entwicklerstudios. Ich meine, die können sich sowas vielleicht noch erlauben, ja. Aber wahrscheinlich hatten sie Angst, dass sie hat nicht rechnet, weil Japaner selber geben halt nicht so gerne Geld für Mobile Games aus. Mhm. Das sind auch die einzigen Asiaten, die das nicht gerne tun. So Korea oder auch China, die sind halt richtig sauer, wenn da kein vernünftiger Ingame-Shop drin ist. Ja,
die fahren da voll drauf.
Ja, ja,
wobei so. Der Markt ja für Mobile Games ja echt mega überladen ist und dann überlegt man sich halt wahrscheinlich doch zweimal, ob man dann da auch sich nochmal platzieren möchte.
Aber das ist ein Banger. Also Final Fantasy ist halt ein Banger. Also das ist halt, eigentlich kannst du das halt releasen, wenn du es halbwegs vernünftig machst, ne? Und da keinen dicken Pay-to-Win. Ich meine, du hast eine dicke Community. Das Spiel gibt es ja schon. Also das ist dasselbe, als wenn Blizzard jetzt sagen würde, wir bringen WoW fürs Mobile raus. Selbst wenn das scheiße ist, völlig egal, du hast den Namen. Leute holen sich das.
Tja, schauen wir mal das. Also da gerade im Mobile Games, ist jetzt zwar schon ein paar Jahre her, aber das können wir noch reinwerfen, die Gamescom steht ja vor der Tür. Ich glaube, nächste Woche geht's los. Und die größten Aufbauten hatten dort asiatische Mobile Games. Und der Landwirtschaftssimulator natürlich. Aber die Gamescom steht vor der Tür und ich muss ehrlich gesagt sagen, die geht dieses Jahr mal wieder voll an mir vorbei. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich denke mal, Dennis, bei dir wahrscheinlich auch, weil du aktuell sowieso ganz andere Prioritäten hast.
Ja, ich hatte das tatsächlich vor. Ne? Aber meine Wochenenden sind halt bis Dezember stark durchgeplant mit der Hausrenovierung. Ja. Und dann hatte ich mit Ruth halt gesprochen, ob wir das mit Jonathan machen wollen, also unserem kleinen Sohn. Aber wir haben gesagt, wir machen das dieses Jahr nicht, weil wir merken, dass wenn wir auf den Events oder auf den Börsen sind, dass unser kleiner Junge dann so einen Tag später das Ganze so ein bisschen dann halt verarbeitet, ja.
Ja.
Und
ja, so ist halt viel, dieses, ja. Ja, und so eine Gamescom, das, ich weiß nicht, ob das mit so einem kleinen Kind eine gute Sache ist, ehrlich gesagt, weil
ja.
Die sehen dann teilweise nicht besonders fröhlich aus auf der Dingens.
Und das ist halt auch laut und ich meine, man kann genau. Man kann dem Baby ja Kopfhörer aufsetzen, aber erstmal ist er das null gewöhnt, ja, das hätten wir ihm erstmal beibringen müssen, ja. Hm. Und das wird dann auch wieder resultieren, dass er dann halt einfach angepisst ist, irgendwie ein paar Mal. Und letzten Endes, also mich hat bei der Gamescom letztes Jahr, also ich hab ja nichts weg von Genshin Impact und Landwirtschaftssimulator oder irgendwelchen, was weiß ich, ne? Ich bin auch nicht so viel im Indie-Bereich wie du zum Beispiel, Christoph, ne? Ich hab jetzt halt gesagt, ach, weißt du, mich hätte nur der Blizzard Store interessiert, um mir da halt wieder meine Sachen zu kaufen, aber
ja.
Auch da ist es jetzt so, gibst du, also ich habe letztes Jahr, ich glaube, 400 Euro da ausgegeben, ne? Ist jetzt, dieses Jahr denkt man sich halt, gut, 400 Euro, das kannst du halt das umrechnen auch, in was Sinnvolles, ne?
Genau.
Für den Haushalt, deshalb bin ich da dieses Jahr tatsächlich, selbst ich als eingefleischter Gamer, werde dieses Jahr mal passen.
Ja, Carsten, du bestimmt wirst alle Tage auf die Gamescom gehen und dir die Karten kaufen, die bei 31,50 Euro anfangen und bei 41 Euro aufhören, die normalen Karten. Wäre nämlich auch immer teurer.
Hundertprozentig, genau.
Genau, wusste ich doch.
Ich wollte gerade sagen, ihr seid auf meinem Level jetzt auch angekommen, ne? Und nachdem ich noch gehört hatte, dass die Hiobsbotschaften wie Rockstar fickt euch alle, indem sie einfach das GTA-Gameplay verkauft haben an Netflix. So ja. Nach dem Motto, yo, wo kriegt ihr den Trailer? Bei Netflix, nicht auf der Gamescom, Ficky, so, ne, das ja. Schon mal raus, die Nummer. Ne, brauchst du nicht mehr für einen Trailer 5 Stunden anstehen, weil den kannst du bequem zu Hause mit einem Netflix-Abo gönnen.
Wobei eine und später auch auf YouTube, so ist das ja.
Genau, und so, oder irgendwer filmt es dann ab, weil er sich denkt, ihr Penner, ne, bestellt's ins genau. Netz. Aber nichtsdestotrotz, das war das eine. Und dann haben auch größere Influencer oder wie auch immer, ne, YouTuber, die ich selber nicht konsumiere, aber die für manche Leute schon so ein bisschen zielführend sind, sowas wie ein Hand of Blood, bin ich jetzt kein Freund von, aber wenn der es schon gerade sagt, ich gehe da nicht hin, weil das soll Videospiele zeigen und nicht eine Messe für irgendwelche Montes sein, die da rumrennen, dann denke ich mir, wenn das genug Leute machen, ist es auch nur noch interessant für irgendwelche Spackos, die eh nur hingehen, weil sie da irgend so einem komischen Streamer hinterherlaufen wollen. Und dann hat sich das Ganze auch erledigt. Ne? Und die Großen sind ja eh weg. Die interessiert es ja auch nicht mehr. Die machen ja alle ihr eigenes Süppchen, so ein Nintendo Direct oder so. Ja. Die sagen ja alle schon immer Kuckuck, ne, seit Jahren. Von daher.
Also, mal so ganz ehrlich, ihr dürft, jeder von euch darf natürlich immer seine eigene Meinung haben. Ne? Aber ich finde generell, wir kritisieren da auch ein bisschen zu stark. Ja, finde ich persönlich. Erstmal, ich sag mal, der Eintrittspreis, keine Ahnung, geht mal ins Kino. Ne? Da brauchen wir auch nicht drüber reden. Ja? Also ich sag mal, wenn du da den ganzen Tag auf einer Messe verbringen kannst, ja, die halt, also du kaufst ja, sag mal, wenn du jetzt da rein bist und du sagst, ich will mir nur aus dem Automaten da irgendeinen Gamescon-Schokoriegel ziehen, ja? Ja, dann sind 31 Euro viel. Aber wenn du da durch die Hallen halt marschierst und du hast ja auch Zugang zu der Merch-Halle, wo du dir wieder was kaufen kannst, wenn du das möchtest. Also das Angebot ist ja da, ne? In meinen Augen. Also deswegen, ich finde den Preis jetzt gar nicht so schlecht. Und wenn das für Leute zum Beispiel viel ist oder so, man weiß ja, dass nächstes Jahr die nächste Gamescom ist, wahrscheinlich wieder im August, wahrscheinlich wieder am 20. oder so, so wie es immer ist, ja, dann ist es sicherlich für den einen oder anderen auch möglich, sich da die 30 Euro irgendwie zurechtzulegen, ja. Das ist nur mal so am Rande, ne. Und dann als nächstes, ich habe auch ein bisschen Verständnis mit den Betreibern. Ich meine, was wollen die denn machen? Wenn Sony sagt, fick dich, wenn Microsoft sagt, fick dich, wenn GTA 6 sagt, fick dich, was willst du denn da als Betreiber machen? Du hast ja nicht wirklich eine Wahl. Wir leben in einer Zeit, wo jeder Spacko seine eigene mediale Streaming-Plattform starten kann, ne, und jedes Unternehmen mit irgendwie einem Handelsregisterauszug kann jetzt hingehen und sagen, ja, ich koche jetzt hier meinen eigenen. Ne? Also ich sehe das eher negativ, ne? Ich sehe das eher negativ, dass die alle ihr eigenes Ding machen, als dass ich sag mal, jährlich die Gamescom verfluche, so in meinen Augen, ja.
Ja, ich verfluche, das wollte ich auch nicht, genau. Ich wahrscheinlich auch so verschwörer kommen. Ich sehe das halt als, insgesamt schlechte Entwicklung an, dass sich alle da zurückziehen, weil das war mal cool. Das heißt ja nicht, dass die Betreiber die vergrault haben, sondern jeder, wie du gesagt hast, will den maximalen Gewinn rausziehen und sagt, ich mache meine eigene Show, meine eigene VIP-Party. Was früher ein cooles Fest war für alle, ist jetzt halt zu irgendeinem Streamer-Schaulaufen geworden. Dafür können die nichts, weil natürlich sind die froh, dass die Leute dann dahin gezogen werden noch. Aber die Qualität der Messe leidet natürlich darunter, auch wenn die Betreiber vielleicht nicht direkt was dafür können. Die können ja bitte, bitte machen. Und wenn alle sagen, wir kommen nicht, sollen sie die zwingen? Geht halt nicht. Klar.
Ja. Ja. Das, die zweite Sache ist ja auch die, ich kann mich erinnern, früher Gamescom konntest du gefühlt jedes Game dort anspielen. Ist heute ja auch kaum noch. Meistens guckst du ja halt Videos an oder irgendwelche Render-Trailer, die du da hast. Aber anspielen ist ja auch immer seltener, weil die Spiele entweder nicht in dem Zustand sind, wo man sich das anspielen kann, oder gar nicht erst dafür ausgelegt sind zum Ausprobieren, weil man halt eine Demo erstellen kostet Zeit und Geld. Und aktuell in der Spielebranche wird ja doch sehr auf Geld ein bisschen geachtet bei den ganzen Entlassungen und Schließungen, die wir da haben. Ich finde trotzdem, dass die Gamescom sich aktuell in eine Richtung bewegt, die nicht besonders schön ist, weil halt immer teurer, immer belangloser. Und wenn die irgendwann so weitermacht, wird die E3 beerben.
Ja.
Ja? Das ist das Problem an der Sache. Und es wäre halt wirklich sehr, sehr schade. Es stehen ja schon wieder Konkurrenten, sage ich mal so, in den Startlöchern, die, mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein, aber in Hamburg ist ja auch so eine Messe.
Ist das diese Dream irgendwas?
Nee, na,
das
ich ist weiß eine LAN-Party, jetzt nicht.
Warte mal, du meintest Dreamhack, das war eine LAN-Party.
Nee,
genau, genau.
Polaris, genau. Die Polaris, die wird ja auch von Jahr zu Jahr immer größer und die Gamescom hat auch mal klein angefangen und die Polaris hat auch klein angefangen und in der Zwischenzeit zieht die jetzt schon mehr als 10.000 Besucher, noch mehr Besucher, glaube ich, rein. Das wird schon, also ich weiß nicht, wie groß das Messegelände in Hamburg ist, aber wenn von Jahr zu Jahr immer mehr Leute kommen, wird das halt ein richtiger Konkurrent zur Gamescom, ne? Und das zieht ja auch immer mehr Leute an. Die hat halt mal, glaube ich, Indie-Messe und für Präsentation und Vorträge und die ist ja auch immer größer geworden. Und Nintendo dümpelt zwar nicht auf der Gamescom rum, aber die sind auf der Dokumi, die sind auf der LBM bzw. MCC Manga Comic Con in Leipzig. Knicken sich aber die, weil die wahrscheinlich denen auch sowieso zu teuer sind, werden wahrscheinlich irgendwann auch auf der Polaris dann zu finden sein.
Also letztes Jahr waren die ja, aber letztes Jahr war Nintendo ja da, oder? War das nicht das, wo Nintendo gegenüber von Pokémon stand in dieser einen Halle? Da habe ich irgendwas drüber erzählt.
Das weiß ich jetzt nicht.
Ja, aber also ganz ehrlich, gut, wenn wir jetzt die Polaris mit der Gamescom vergleichen. Ich sag mal, 10.000 Besucher hat das.
Hat mich gelesen, sind knapp 50.000 gewesen.
Okay, ja, 50.000 ist schon was anderes. Ich wollte gerade sagen, so bei 10.000, ja, das hat also den Zulauf, das erste Klo in der ersten Stunde auf der Gamescom.
Ne? Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen. Aber ja, es ist natürlich schon ein großer Unterschied, ob du jetzt 350.000 oder 50.000 Besucher hast. Aber wie gesagt, die Gamescom hat auch klein angefangen. Ne?
Alles gut. Ich finde, man muss auch ein bisschen die anderen Messen unterschiedlich. Es darf nie eine Monopolstellung geben. Hm. Ne? Weil dann fangen die, siehe Sony, dann fangen die nämlich alle an, da größten wahnsinnig zu werden. Ne? Also wenn es ein bisschen Wettbewerb gibt, so ähnlich wie zum Beispiel bei den Retrobörsen oder so, am Anfang dachten wir bei den Retrobörsen auch alle, oh scheiße, der weiß, dass er ein Monopol hat. Ne? Die Standmieten werden teurer, die Eintritte werden teurer. Nur bupp, gibt es zwei, drei Gegenkonkurrenten. Es ist alles einigermaßen gleich geblieben. Ne? So, und deswegen, ich unterstütze was, so eine Polaris oder so, ne? War ich jetzt selber noch nie, aber.
Da möchte ich auf jeden Fall mal hin.
Ja, ich auch. Vielleicht, lass uns mal vielleicht zusammentun. Vielleicht können wir ja so ein Wochenende mal da zusammen machen. Ne?
Ja.
Bitte nächstes Jahr.
Na, dieses Jahr sowieso nicht. Ich habe keinen Urlaub mehr. Nächstes Jahr wird auch schwierig, weil da, also vielleicht erst übernächstes Jahr.
Ja, also was bei mir tatsächlich so an Conventions noch auf der Liste steht, ich habe das mit Ruth schon besprochen, ich möchte gerne in 2-3 Jahren, wenn der Kleine groß genug ist, möchte ich mal nach Anaheim zur BlizzCon. Das ist halt mein Holy Grail, da will ich unbedingt mal hin. Mhm. Ne? Und das möchte ich gerne so machen, dass ich da irgendwie in einem regelmäßigen Turnus auch dann teilnehme. Ne?
Ja.
weil das ist halt Blizzard, das ist halt mein großer Publisher, das ist mein Spiel. Hm. Und das wäre so das Highlight für mich, ne, weil das nochmal ein anderes Kaliber ist. Ja.
Definitiv. Ich glaube, da kriegst du erstmal einen Herzinfarkt, wenn du angekommen bist, und dann müsst du dich erstmal wiederbeleben und dann geht es erstmal weiter für dich.
Ja, ja,
ja. Ja, nicht schlecht. Egal, auf jeden Fall Gamescom. Wir können uns ja dann nach der Gamescom nochmal unterhalten. Vielleicht sind ja doch irgendwelche bahnbrechenden neuen Games angekündigt worden, die nicht schon jetzt geleakt worden sind, weil wir wissen ja alle, ne? Ein paar Tage vorher kommt dann, wobei ja kommt ja erstmal die Show mit Jeff Keighley mit World Premiere.
Ach, dieser Spasti schon wieder.
Uncharismatische Typ, wer hat den da? Das ist doch Vitamin B hoch 20. Entschuldigung, ja, der Rand fängt schon wieder an. Woher kommt der?
Bestimmt kommt auch Hideo Kojima wieder auf die Bühne und erzählt irgendwas Belangloses.
Ja.
Der wird auch überbewertet in der Zwischenzeit.
Ja, Moment, aber der Typ ist eine Legende. Der andere nicht, der ist einfach nur ein Arsch.
Ja, das stimmt. Trotzdem, ja. Okay, ich würde sagen, bevor die Gamescom in Rente gehen, sprechen wir über jemand anders, der in Rente geht. Wer von euch kennt noch Warren Spector?
Hilfe mir kurz, bitte. Was? Wer ist das? Name sagt
Looking Glass. Was? Looking Glass, Studio-Begründer. Damals, wo kam er ursprünglich her? Weiß ich gar nicht mehr. Wo war er vorher und hat dann Looking Glass gegründet als Studio? Und Looking Glass hat ja sowas wie Thief gemacht oder was hat er später noch alles gemacht?
Deus Ex hat er gemacht.
Deus Ex hat er
gemacht. Daher kann ich den hauptsächlich. Deus Ex, System Shock habe ich nie gespielt, aber System Shock war so, glaube ich, so sein.
Aber ist System Shock schon von Looking Glass oder war das noch von, als er bei, da hat er vorher gearbeitet? Der kam doch von einem anderen Studio und hat dann sein eigenes Studio
gemacht. Warte mal, ich bin mal so frei und habe mal seinen Wikipedia-Auftrag aufgemacht.
Auf jeden Fall
eine Looking Glass, System Shock ist Looking Glass.
Ja.
Da hieß die Looking Glass Technologies.
Davor?
Der hat auch Wing Commander gemacht.
Ja, dann kam er von Origin Systems ursprünglich mal.
Ja. Genau, lustigerweise, kleine Anekdote, er und sein Team hat das die nie erschienene Half-Life Episode 3 in Ravenholm gebaut. Aber dann hat Valve ja irgendwann doch den Stecker gezogen, weil das entweder zu Qualitätsanspruch nicht hoch genug war oder das Spiel dann doch irgendwann zu groß geworden ist, weil da gibt's ja eine ganze Menge Gameplay davon, das irgendwann mal rausgegeben worden ist, und das ist wirklich großartig, was da die gemacht haben.
Echt, das habe ich noch nie gesehen, tatsächlich.
Such dir das mal raus und schick dir das mal. Krass.
Sag mir bitte, er hat's gedroppt.
Nein, er war das nicht. Aber du kannst es tatsächlich, ich glaube, du kannst dir den Build runterladen und auch aktiv spielen, aber es funktioniert halt nicht richtig, weil das halt kein fertiges Game ist.
Ja.
Aber das ist sehr, sehr interessant gewesen. Suche ich euch raus, schicke ich in den Chat rein. Da gibt es nämlich auch sehr viel Videomaterial dazu. Genau, der hat Mickey Epic natürlich gemacht und Disney Mickey Epic, die Macht der Zwei. Das ist ein cooles Spiel. Aber der gute Mann, der hat gesagt, der wird jetzt aufhören mit der Spieleentwicklung. Hauptsächlich auch daran, weil die Gaming-Spielentwicklung-Welt sich halt so dermaßen verändert hat in der Zwischenzeit, dass es auch nicht mehr so viel Spaß macht, wie es früher der Fall war. Und er überlässt den jungen Leuten die Bühne. Ich weiß nicht, ob er wenn ich gucke, hat er jetzt zuletzt sowieso eigentlich nichts mehr gemacht. Da war die Entwicklungsleistung von System Shock 3, ist das jemals erschienen? Ich weiß es gar nicht.
System Shock 2, nee. Ja, aber 3...
Nein, 3 gibt es nicht, soweit ich weiß. Bioshock ist ja der geistige Nachfolger
von. Genau, hier steht noch drin, System Shock 3, Entwicklungsleitung. Also entweder hängt das Spiel in der Entwicklungshölle oder es kommt einfach nicht. Da war der auf jeden Fall noch mit fertig, aber wenn ich gerade auch so sehe, die sind seit 2015 dran. Ich glaube, das wird nichts mit System Shock 3. Carsten ist gerade voll blind geworden, dass das so aus.
Alter, Carsten hat eine Lampe gefunden. Oder er hat
Google aufgemacht.
Nein, er hat nur Google aufgemacht. Carsten hat gerade sein Bildschirm geputzt. Oh, das kann ich mir so neben mich hier. Also nicht wundern, wenn Carsten gleich wieder das Zeug labert, der wurde gerade geblitzdingst. Ja?
Genau, geblitzdingst. Auf jeden Fall hat der gute Mann gesagt, ich gehe jetzt weg, und ich denke mir so, es gibt vielleicht so ein paar andere Spieleentwickler, wo ich auch sagen würde, der kann auch mal so langsam in Rente gehen. Dazu zählt meiner Meinung nach tatsächlich Hideo Kojima. Weil seine Glanzzeit ist vorbei, meine Meinung. Aber gibt ja Leute, die spielen den Post-Simulator sehr gerne.
Das war jetzt vielleicht nicht sein bestes Spiel.
Fand ich gut. Fand ich gut.
Ich, ja, ich weiß, deswegen sage ich ja, es gibt Liebhaber davon, keine Frage, aber ich finde mal so diese großen Spieledesigner, die hauen halt am Anfang geile Sachen raus und danach denken die sich, oh, jetzt mache ich aber mal was ganz Tolles.
Außer Peter Molyneux, der immer überbewertet war, weil er immer Scheiße gelabert hat und die Spiele nie so gut waren wie das, was er da die ganze Zeit gepredigt hat. Das ist, glaube ich, aber bei Kojima gebe ich euch recht, der Typ hat viel geleistet, aber mittlerweile sein Ruf trägt ihn halt von alleine überall hin. Das heißt, er kann eigentlich machen, was er will. Wenn er jetzt nicht total den Bock schießt, werden die Leute nicht sagen, oh Gott, sondern alle sagen, der Meister hat wieder ein Spiel gedroppt. Auch wenn die meisten vielleicht berechtigt auch sagen, ja, ich spiele den DHL-Simulator nicht. Das ist ein schöner Kunstfilm, aber ein Spiel ist es für mich nicht.
Ja, aber Film Branding konnte er immer. Ne? Der war ja der Großmeister der Filmsequenzen. Wenn ich überlege, was der auf der PlayStation 1 mit Metal Gear Solid hingekriegt hat, war das erste Spiel auf der Konsole, wo du im Grunde auch mehr Zeit damit verbracht hast, Videos zu gucken, als zu spielen, gefühlt. Und das auf der Hardware, Hut ab. Und ich freue mich immer noch zum Jahresende, wenn Metal Gear Solid 4 auf PlayStation erscheint.
Also ich glaube, das ist so ein bisschen schwerwiegt die Krone, ne? Weil das ist halt, keine Ahnung, ich kann es nicht so genau, es ist schwierig. Also wenn du halt einfach auf einem gewissen Level dann mal irgendwann angekommen bist, du hast halt auch von dir selber her, das ist ja das, wo viele, ich sage jetzt mal, Musiker dran zerfallen, ja? Weil du hast dann diesen inneren Leistungsdruck, ja. Mhm. Es ist einfach egal, was du tust, sobald jemand hört, du arbeitest da dran, kommt direkt eine Mega-Erwartung. Ne? Und dabei muss man sich ja auch denken, so Leute wie Hideo Kojima und so, das sind halt in erster Linie sind es erstmal Künstler, ne? Und ich sag mal, ein Künstler malt auch mal ein Bild, wo er Bock drauf hat, was dann vielleicht nicht die Mona Lisa wird, ne?
Also, sehr schöner Vergleich.
Weil die Mona Lisa jetzt auch nicht besonders schön geworden ist, muss ich sagen.
Man muss nicht jedem gefallen.
Ich fand das Gemälde gegenüber der Mona Lisa viel imposanter. So.
Das stimmt.
Und das war Metal Gear Solid wahrscheinlich.
Ja, gut.
Aber
gut.
Es ist einer der letzten Leute, finde ich, in der Spielebranche, wo Hideo Kojima Game trumpft halt über dem Game selber. Das hat man bei Filmen auch nur ganz selten. Das ist so wie ein Christopher Nolan-Film. Man sieht ganz wenig bei modernen Filmen noch, so wie früher ein Steven Spielberg-Film oder so. Da wusstest du, oh, das ist ein Steven Spielberg-Film, da gehe ich rein, unabhängig von der Handlung oder des Inhalts des Films. Und genauso wie bei, ne, der Designer des Spiels ist so eine Koryphäe, dass man sagt, egal was, ne, John Romero oder halt Hideo Kojima anfasst, das wird immer eine Bombe. So ist halt, das hat man halt nur noch ganz wenig. Weil das nicht mehr personenbezogen ist, ganz oft.
Meint ihr, vielleicht, ich weiß nicht, Christoph, hattest du noch ein Thema oder ich hätte sonst noch.
Nee, tatsächlich habe ich jetzt meine abgearbeitet. Das war ja nicht so viel.
War ein klein, also ich hätte noch vielleicht was Kleines, wenn man mal, wo wir jetzt gerade so bei den Entwicklern und so sind. Ne?
Ja.
Ich habe mir in letzter Zeit, weil ich ja gerade wenig spielen kann, mal so einfach so ein bisschen Gedanken gemacht, wo ich einige Podcasts gehört habe über KI. Wir hatten ja letztens schon mal kurz das angeschnitten mit KI in Videospielen und so, ne? Und dann bin ich auf etwas gestoßen, was ich ganz interessant finde. Ich habe jetzt den Oberbegriff da vergessen. Und zwar, du kannst ja mit KI generell Spiele programmieren, auch wenn du null Programmiersprache kannst.
Vibe Coding,
ja, ne? Genau so heißt das. Vibe Coding, ne? So, jetzt habe ich mal geguckt. Ich bin durch irgendeinen Unfall auf Simon sein Ex-Account gestoßen und der hat da irgendwas gedroppt von Vibe Coding, ne? Und dann habe ich mir so eine App mal runtergeladen auf dem iPad. Die war scheiße. Ich habe sie wieder runtergeschmissen. Ich habe jetzt was anderes gemacht. Da habe ich das mal selber so ein bisschen gemacht, ne? Ey, das ist alter Falter. Ne? Also ich sag mal so, wenn du die richtige KI dafür hast und die richtige Engine, ist das verdammt nochmal mächtig. Also du kannst...
Ist auch, ja.
Das Problem ist, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Wenn ich jetzt ein Spiel erschaffen würde, was gut ist, was ich aber nicht händisch gecodet habe, sondern per KI gemacht habe, ist das dann noch Handwerk? Was denkt ihr?
Also ich...
Schwierig, ja.
Ich finde es auch schwierig. Vor allem bei Steam ist es jetzt mittlerweile so, ich ertappe mich da selber dabei, dass ich auch unten immer diesen Absatz lese, ist denn da KI involviert und wenn ja, wie viel? Weil ich so wie bei jedem Künstler, ich bin zum Beispiel, was du gerade gesagt hast, mit, ne, ein Künstler hat einen Anspruch und wenn ich jetzt jemanden sehe, der geil Gitarre spielen kann, denke ich, boah, das kriege ich nie hin. Hut ab, geile Musik, super selbst erstellter Song, was auch immer. So. Auf der anderen Seite denke ich mir mal, wenn jetzt jemand hier sitzt, so wie, weiß nicht, ich auch, der kann zwar programmieren ein bisschen, aber das ist eher so Arbeitsprogrammierung, Skripte und so ein Scheiß. Ich könnte nie ein Videospiel programmieren, ne? So. Und ich habe aber vielleicht kreativ gute Ideen, so wie jemand, der eine gute Geschichte schreiben kann, weil, ne, sag ich mal, Sachen zu Papier bringen kann ich gut. Charaktere erfinden, Handlung, wie auch immer, ne? Warum sollte es dann verboten sein, dass ich zum Beispiel irgendwie sowas wie ein Point-and-Click-Adventure mache? Ich kann nicht zeichnen. Ich weiß aber vielleicht, der Handlungsschauplatz sollte irgendwie ein Marktplatz sein. Und wenn mir die KI irgendwas gibt und das ist einheitlich und ich kann das noch ein bisschen nachbessern oder so, ja, da wird schon schwierig. Weißt du, was ich meine? Weil dann hast du was erschaffen mit Hilfe und jeder andere könnte zu Recht sagen, ja, du kannst aber auch nicht zeichnen. Aber habe ich dann das Recht nicht? Weißt du, weil ich könnte da Strichmännchen zeichnen und wäre dann unzufrieden und sag ja, die Kacke kann ich
keinem präsentieren. Dann will das keiner spielen, was scheiße aussieht.
Genau, oder ich selber bin auch unzufrieden, weil es überhaupt nicht meiner Vorstellung, die ich im Kopf hatte, entspricht. So, es ist halt super schwierig, finde ich.
Also das Problem, was ich halt damit habe, ist, wenn man mit einer KI sowas macht, du hast nicht die hundertprozentige Kontrolle über das Endergebnis. Das ist nun mal so. Sei es grafisch, sei es programmiertechnisch, dann hast du das zweite Problem, dass das, was an Code rausgekackt wird, verstehst du nicht. Ja. Das heißt, du weißt nicht, was er da produziert.
Unoptimiert unter Umständen
unoptimiert, auch, weil halt
so viele, genau.
Anders sieht's aus, wenn du mit einer Engine arbeitest, die zum Beispiel KI integriert hat, um dir da unter die Arme zu greifen, die aber dir nicht die Arbeit abnimmt. Es ist jetzt wie bei Bildbearbeitung, finde ich. Da ist es völlig legitim, mit KI-Tools zu arbeiten, solange die KI nicht für dich arbeitet, sondern du mit die KI als Unterstützung nutzt, um Dinge zu retuschieren, Dinge zu verändern oder sowas. Das ist im Grunde das Gleiche, was du früher mit Hand gemacht hast, nur jetzt schneller. So von Grund auf was zu machen, bin ich kein Freund von, weil dann sind das die schönen AI-Slop-Games, wie man so schön sagt. Mhm. Aber ich bastle ja auch an meinem Spiel. Also alles, was man sieht, ist definitiv 100% KI. Entsprechend sieht es halt auch leider aus, weil ich jetzt kein Künstler bin oder in Sicht. Ich nutze aber die KI zum Beispiel als Inspirationsquelle. Ich lasse mir Häuserfronten erstellen, ich lasse mir Zombies erstellen, die ich dann entsprechend nachbaue. Wenn ich codetechnisch mit dem, ist ja eher so Skript, aber wenn ich damit nicht weiterkomme, frage ich auch da ChatGPT, wie sieht es aus, wie kann ich das lösen und setze das um. Das sind Dinge, wo ich selber sage, also ich persönlich halt finde ich gut. Wenn ich aber einer bin, der sich dann vor irgendeine KI setzt und sagt, jetzt baue ich mir einmal GTA 6,5, habe aber keinen Plan, was ich da überhaupt gemacht habe, sondern nur gepromptet habe.
Aber ist das denn, weißt du, also ich finde das schwierig, das generell so wegzuprompten, weißt du? Weil, also ganz ehrlich, ich sag mal, jetzt habe ich eine Idee, aber ich habe die Fähigkeit nicht.
Ja.
Zum Beispiel, ein Beispiel von mir, ihr wisst ja, ich habe ja ein kleines Amiga-Projekt, wo ich dann seit Ewigkeiten mit meinem Amos-Buch vorsitze und eigentlich stolper statt programmiere. Aber wo ich halt immer, für mich war der große Aufhänger, ich habe es halt nicht hingekriegt, vernünftige Sprites und Tiles hinzukriegen. Ich habe es einfach nicht hingekriegt. Weil ich bin im Pixelart, ich kann das halt nicht. Ich will es auch nicht lernen, echt nicht. So, und die KI hat mir geholfen, da jetzt tatsächlich mal ein vernünftiges Raumschiff zu designen, mal vernünftige Gegner zu designen und so, die ich dann irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe, mal implementieren werde, auch in der richtigen Auflösung, 16x16 Kästchen und so weiter, ne? Und jetzt drehe ich den Spieß mal um, jetzt habe ich, wenn ich der KI sage, was sie tun soll, warum beherrsche ich denn dann mein Handwerk nicht? Klar, ich kann die Programmiersprache nicht, aber ich tippe ja trotzdem ein, was passieren soll. Wie Carsten gerade sagt, so, ich habe eine Idee, ein Point-and-Click-Adventure, liebe KI, das soll auf einem Marktplatz spielen. So, dann sage ich dir, es gibt eine Story, bla 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 und so weiter. So, gib dem Karl bitte ein Schwert in der Hand, mach den Mauszeiger grün. Warum ist das dann, das ist ja, du sagst es verbal, du tippst es ein in normalen alphabetischen Buchstaben. Aber ganz ehrlich, wenn du eine Programmiersprache benutzt, wie zum Beispiel Amos auf dem Amiga, der übersetzt das intern auch in Assembler.
Ja. ich wollte gerade sagen, also es gibt ja tatsächlich, das ist noch ein einigermaßen guter Einwand an der Stelle zu sagen, da, die Diskussion gab es ja früher auch schon. Also es gab die Koryphäen, die haben gesagt, was macht ihr denn da mit irgendwie C, Sharp und irgendwas anderem? Wenn ihr maschinennah und richtig gut performance-technisch programmieren müsst, dann macht ihr das direkt im Maschinencode in Assembler. Und das ist so, ne? Also ja, da musst du wirklich schon brainy brain sein, damit du da irgendwie das, die ganze Logik verstehst. Und das ist natürlich richtige Handwerkskunst. Diese, ich glaube, die Sache ist, ich glaube, warum das auch so verschrien ist, ist, weil Leute, die damit ihren Lebensunterhalt, jetzt müssen wir ja trennen zwischen, ich habe ein Hobbyprojekt und habe jetzt als Privatmensch endlich mal die Möglichkeit vielleicht, obwohl ich talentfrei bin beim Zeichnen und beim Musizieren, eine Idee, die im Kopf echt nicht schlecht ist, mit Hilfe solcher Sachen doch umzusetzen und zu sagen, ey, geil, weil die Idee kam immer noch von mir, so, ne? Was viele Leute nervt ist, und das kann ich auch verstehen, dass Leute, die jahrelang Handwerk verfeinert haben, geschliffen haben, ne, dass die jetzt arbeitslos werden, weil irgend so ein KI-Typ um die Ecke kommt und sagt, hö, ihr Spackos. Mhm. So, das kann ich voll verstehen, weil das ist genau das, dass man sagt, ja, wozu dann noch, ne, wenn jetzt jeder irgendwie einen ersetzen kann und sagst, ja, du brauchst da gar nicht mehr zeichnen, das mache ich dir in 2 Sekunden und krieg dafür auch noch Kohle. Das kann ich gut verstehen, genauso wie die ganzen Synchronsprecher auf die Barrikaden gehen, mhm, und sagen, ja, toll, ich unterzeichne hier, meine Stimme ist dann weg und dann können die dann machen, was sie wollen und wer braucht mich noch? Also ist schon
okay, das schwierig. Das verstehe ich. Aber wenn ich jetzt ein Programmierer bin und ein richtiger Programmierer in seinem Code-Environment, wo er täglich mitarbeitet, der hat auch Bausteine. Der Code hat halt auch nicht von selbst. So, der hat halt auch Bausteine. Der hat, ich sag jetzt mal, wenn du, nehmen wir als Beispiel hier, wie heißt dieses Gameboy-Dings, was du dir, wo du dir Gameboy-Spiele programmieren kannst? Das sind auch.
Ja, dieses Gameboy-Studio.
Ja, das sind halt auch Bausteine.
Ne? Das ist ja bei meiner Engine auch nicht anders. Ich habe ja auch das, was ich baue, wird dann in der Engine in Code umgewandelt, was dann damit arbeitet. Aber es ist, glaube ich, immer noch ein großer Unterschied, wenn du einen, wer ist das, LLMA-Modell da stehen hast, also wirklich eine KI sitzen hast, der du einfach nur sagst, mach mir das und das und das, oder ob du das halt selbst dort aufbaust, einstellst, zurechtrückst, gegebenenfalls Codezeilen noch abtippst, dir Gedanken machst, rechnest. Ich habe ein ganzes Buch voll geschrieben für mein Spiel, weil ich halt so viel Information auch aufschreiben muss, verarbeiten, verrechnen muss und so weiter. Das hätte ich nicht machen müssen, wenn ich alles jetzt mit ChatGPT oder Claude, wie man jetzt ja sagt, das ist ja der heiße Scheiß, glaube ich, wenn man programmieren möchte oder so.
Die Frage ist dabei ja auch anzuschließend an, du musst dich damit dann beschäftigen, so, wir haben ja wieder das Beispiel mit, ne, früher musste man sich auch mehr mit seinem PC zum Beispiel beschäftigen, weil da war dann ein blinkender Cursor und dann hieß es so, liest man das MS-DOS-Handbuch, ne, auch dieses, ne, und mit so einer, jetzt könnte man auch sagen, und daher, viele ITler sagen das ja bis heute, ne, mir hat man damals in der Ausbildung die Maus weggenommen und alles abgestöpselt und gesagt, so, hier ist die Tastatur, mein Freund, sieh zu, wir machen hier nichts mehr mit der Maus. Und ich war froh, dass ich schon alter Sack war zu der Zeit, mehr oder weniger, und die ganzen 16-Jährigen, die da noch drin saßen in dem Kurs, haben erstmal die Krise gekriegt, so, weil es ging nichts mehr. Also, ne, das ist genau das, man könnte jetzt auch sagen, das ist total übertrieben, das ist elitäre Scheiße, irgendwie zu sagen, ja, Maus, GUI gibt's hier nicht. Sieh zu.
Tab ist dann so, ne?
Genau, ja, aber die Sache ist halt, ne, wenn man wirklich so gar nicht versteht, was man da macht, und die Frage ist ja auch, wie einfach ist es wirklich? Ich hab's noch nie, außer jetzt mal ein Bild oder so. Ist es wirklich, wenn du die passenden KI-Abos hast, kannst du wirklich in einem Prompt, wenn du es gut beschreibst, was reinhauen und es kommt was raus, wo du sagst, jo, damit kann ich sofort arbeiten. Ist das mittlerweile wirklich so krass? Weil ich kann mich erinnern, dass ich dann wirklich gestruggelt habe, das rauszukriegen, was ich überhaupt wollte, und gedacht habe, nee, das ist so wie einer, der mir nicht richtig zuhört. Ich erkläre was und der sagt, kannst du das nochmal genau sagen? Ich habe nicht verstanden, was du da genau haben willst. Mhm. Und dann mischt man da immer rum und es kommt immer so eine Variante raus, die auch nie gleichbleibend ist. Also wahrscheinlich habe ich immer die Lutscher-Nicht-Bezahlen-Version genommen und deswegen war das so schlecht, aber also ich weiß es halt nicht.
Also ich kann von einem Beispiel erzählen, das habe nicht jetzt ich nicht direkt gemacht, sondern ein Arbeitskollege, und es ist auch eher eine Mischung aus beidem. Er hat eine für ein Apple iPhone, weil bei einem Mac ist ja die Software dabei, um auch Apps zu entwickeln. Mhm. Der hat für ein iPhone hat er eine Zeiterfassungs-App programmiert mit allem Zip und Zap. Hat aber vom Programmieren absolut keine Ahnung, weil er ist dann hingegangen und hat dann mit ChatGPT, beziehungsweise ich glaube Claude hat er dann auch genutzt, hat nur reingetippt, was er haben möchte. Die KI hat ihm das programmiert. Er hat es übertragen in das Apple-Editierprogramm. Viel Try and Error war natürlich dabei, weil dadurch, dass er die Programmiersprache selbst nicht kann und wir alle wissen, KI kann Fehler machen, war viel rumgepröckelt, aber er hat dann in der Zwischenzeit eine voll funktionsfähige Zeiterfassungs-App mit Urlaub, Export, mit allen möglichen Infos, die es da so gibt. Ziemlich geile Sache, aber er selbst sagte auch, A, ohne KI hätte er sowieso nicht hingekriegt, B, weiß er gar nicht, was er da überhaupt gemacht hat. Wenn jetzt ein Programmierer um die Ecke kommt, dann sagt er mal, ne, so und so, lass uns das mal optimieren. Er wäre gar nicht in der Lage dazu, den Quelltext irgendwie anzupassen, genau.
Also Bugfixing denke ich immer so. Ne? Also wenn ich an einen Code denke, den ich selbst geschrieben habe oder ein Skript und dann ist irgendwas passiert da drin, dann weiß ich irgendwann nach einer gewissen Zeit, wenn mir einer was sagt, weiß ich, wo ich ungefähr gucken muss und sag, yo, hier in dem Modul oder in der Funktion ist irgendwas drin, ach so, das passt so nicht oder das wird es wohl sein, ich kann Rückschlüsse ziehen. Aber wenn das ganze Ding so eine Blackbox ist, wo ich nie reingeguckt habe. Und dann fragt dich danach einer, das ist es halt, besonders beim Programm, was so, also wir reden ja jetzt oben eher von kreativen Sachen. Wir müssen vielleicht mal unterscheiden zwischen kreativen und Anwendersoftware, wo es wichtig ist, wenn einer sagt, ich habe hier eine Anforderung, die umgesetzt werden muss, in der bestehende Software muss noch was rein oder da ist irgendein Fehler, der mal auftritt. Warum ist das so? Kannst du das rausfinden? Also dieses typische Bug-Hunting, Bug-Fixing, stelle ich mir schwierig vor, wenn du es halt überhaupt nicht weißt, wie die internen Gegebenheiten so sind.
Ja, genau. Das ist bei mir ja schon teilweise ein bisschen am Struggeln, weil ich halt diese Skriptsprache da habe. In der Zwischenzeit erkenne ich zum Glück gut genug, dass ich weiß, wenn die Funktion nicht so läuft, wo ich dann an Hand setzen muss. Es wäre wahrscheinlich viel leichter, wenn ich die Sprache, die dahinter aber ich hab's das ehrlich gesagt nicht vor, weil wie Dennis das auch hat, weder die Zeit noch die Lust. Und wir werden ja alle nicht jünger. Deswegen begnüge ich mich dann mit der Oberfläche, die mir zur Verfügung steht. Aber da hat man auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, Bugfixing und Lernen, als wenn ich jetzt alles nur in eine KI eingehackt hätte. Also es ist zweischneidig. Also wenn jemand was mit einer KI was Geiles hinkriegt, Hut ab, weil du musst ja auch nochmal richtig prompten können und alles, ne? Ist ja auch nicht einfach so, du musst ja wissen, wie du dich mit einer KI unterhältst.
Die kann nicht Gedanken lesen,
genau. Die kann nicht Gedanken lesen, genau. Und dann geht's, Die ist halt manchmal einfach ein kleines Kind. Du musst ja das erklären wie ein kleines Kind teilweise. Die Leute, die halt irgendwelche AI-Slop-Dinger zusammenbauen, sei es jetzt Musik, Bilder, Texte, Spiele, Filme, die sollen alle mal irgendwo hingehen und sich einschließen. Weil das macht leider auch verruft das Ganze halt auch ein bisschen. Ne?
Das ist das Problem. Von mir war das einfach jetzt nur so ein Denkanstoß mal, weil ich mal wissen wollte, wie ihr darüber denkt. Ne? Also nochmal ein kurzes Beispiel aus meiner kleinen Welt. Ne? Ich hab jetzt die letzten Wochen gelernt, ein Maler ist ein Beruf. Ja? Das habe ich gelernt. Ne? Und ich habe auch gelernt, dass ich kein Maler bin, sondern ein scheiß Ingenieur. Merkst du halt, weil du musst halt zweimal streichen und wo der vielleicht nur einmal streichen müsste. Aber letzten Endes hast du ein Resultat und zwar du hast eine weiße Decke. So, das ist jetzt ein sehr vereinfachtes Beispiel, ne? Aber ich weiß nicht, für mich ist das gerade schwierig. Ich meine, das beschäftigt mich so ein bisschen. Ich habe da auch noch kein finales Fazit zu, was ich darüber denke. Ich finde, früher war es so, du hattest eine Idee. Und der Typ, der die Idee hatte, war nicht zwangsläufig der Coder, sondern das war mehr der Typ, der dann am Ende, weiß ich nicht, der Creative Director wurde oder was auch immer, ja. Und darunter hatte halt seinen Schwarm von Codern gehabt.
Fleißigen Bienchen.
Genau, der dann halt gesagt hat, so, ja, ist nicht meine Idee, so nicht. Mach das mal ein bisschen anders und so. Ne? Und trotzdem wurde ihm ja dann auch der Erfolg zugesprochen. Nehmen wir jetzt Hideo Kojima. Gut, ich glaube, der Typ kann auch selber coden, der ist auch Künstler. Ne? Aber er hat ja am Ende trotzdem, also der Erfolg des Spiels, ich sage jetzt mal, das Spiel heißt Dennis, so, Dennis hatte eine Idee, der hat das Spiel dann, ja, und das war ein Erfolg. So, dann gebührt der Erfolg ja natürlich dem Team. Es ist nicht eine One-Man-Show, aber
sieht man nicht.
Aber ich war der Impuls, so. Ich habe das gemacht. So, und wenn ich das jetzt mit einer KI mache, den Code, ja, das ist ein Spaghetti-Code, wie der Maler, der wird sich die Zehennägel rausreißen, wenn er sieht, wie ich mit einer Rolle umgehe. Aber letzten Endes, ich habe eine weiße Decke, weißt du? Und genauso ist das mit einem KI-Spiel. Das ist jetzt gerade im völligen Anfangsstadium. Wir brauchen noch gar nicht drüber reden, dass du damit kein Spiel hinkriegst, das irgendwie einem Call of Duty oder so Konkurrenz machen könnte. Aber die Idee ist ja, was ist denn wenn?
Das wird aber auch kommen.
Aber ich glaube, dieser Deckenvergleich ist übrigens sehr gut. Ich glaube, das ist genau das, wo man nochmal unterscheiden muss. Ich glaube, diese Sache, die viele Leute so wild macht, ist eben A, dieses Lebensunterhalt. Ich habe halt einen kreativen Job. Weil handwerkliche Jobs, ja, ich könnte jetzt auch sagen, ich hänge jetzt meinen erlernten Job, den ich gut kann, an Nagel, weil ich kann auch eine Rolle halten und in eine weiße Farbdose tupfen und eine Wand anstreichen. Das sieht aus wie Kacke. Und dann gehe ich von Tür zu Tür und sage, wollen Sie mich oder denjenigen, der 1.000 Euro mehr kostet, aber das in 10 Minuten macht und dafür sieht's gut aus. Dann sagen die, verpiss ich. So, ne? Das ist halt, das will keiner. Und wenn ich das zu Hause alleine mache, dann freue ich mich für mich, weil ich Geld gespart habe und ich habe noch was geleistet. Und ich sage, guck mal, hat doch gut geklappt. Aber das ist ja was völlig anderes als Leute, die halt mit KI-Slop Geld verdienen. Und die breite Masse das vielleicht adaptiert und sagt, Qualität ist mir gar nicht so wichtig, Hauptsache ich habe Entertainment für 10 Minuten, dann ist es klar, dass Musiker, Synchronsprecher, Programmierer, alle Leute, die sowas wirklich für Geld anbieten, dass es da irgendwie ein kreatives Unterhaltungsprodukt rauskommt, dass die kotzen, kann ich gut verstehen. Aber im Privaten oder auch, weil man ein Herzensprojekt hat, dass man dafür gescholten wird, Leute sagen, Vibe-Coding, so eine Scheiße kommt mir gar nicht ins Haus. Ja, aber wem tue ich damit weh in dem Moment, wenn ich nicht wirklich jemandem das Wasser abgrabe? Also so elitär würde ich dann nicht sein, zu sagen, verbietet das und das ist ja der letzte Dreck. Ich kann aber, wie gesagt, verstehen, woher das kommt. Ne?
So. Ganz kurz, ich weiß, Christoph, brennt auch noch was auf der Nase. Wie gesagt, ich gebe dir absolut recht. Ne, das ist nicht so, dass ich nicht verstehe, dass Programmierer, Künstler oder wer auch immer oder Grafikdesigner sich aufregen. Das verstehe ich absolut und die haben auch jede Unterstützung von mir. Ne? Das ist nicht das, was ich meine. So ich habe es einfach nur um das generelle Urteil, weil es ja immer so schnell geurteilt wird. Ach, das hat er mit KI gemacht. Das ist nichts wert. Darum geht es mir.
Ja.
Tja. Was lernen wir daraus? Keine Ahnung. KI kommt, da können wir nichts dagegen tun. Solange die nicht die Weltherrschaft an sich reißen will, ist mir das eigentlich auch fast Latte.
Terminator-Vibes.
Genau, und solange sie mir meinen Job nicht wegnimmt. Ja, da gerade Terminator, wir waren im Kino und haben Terminator geguckt übrigens. Der lief jeden ersten Dienstag im Monat läuft ja immer ein alter Film im Kino, präsentiert von Kabel 1.
Cool.
Und dieser Monat war Terminator dran und ich muss sagen, in 4K auf der großen Leinwand ist der Film schon ziemlich geil gewesen. Was nicht so geil war, ist, es war der Originalton aus den 80ern. Das heißt, die deutsche Fassung wurde nicht neu gemischt. Die Soundeffekte und die Dialoge und die Musik vor allem waren teilweise unterirdisch, nicht was die Qualität angeht, sondern mal war die Musik einfach viel zu leise.
Ach so,
dann hat man keine Umgebungsgeräusche gehört. Genauso wie es in der ursprünglichen Fassung halt auch war oder in der DVD-Fassung. Ich hätte mir gewünscht, dass man den Ton wenigstens dann ein bisschen angleicht. Naja, war auf jeden Fall eine coole Sache. Und Fans von Fast and Furious 1, der ist nächsten Monat dran, aber die Karten sind schon alle nicht mehr zu bekommen.
Natürlich
nicht. Auch Terminator war völlig ausverkauft, als wir da waren. Und zum Monatsende kann man, glaube ich, dann Karten für Terminator 2 holen. Mhm. Der kommt nämlich auch noch ins Kino und da wollen wir uns auch noch Karten für besorgen. Hoffentlich kriegen wir welche.
Schauen wir mal. Zurück in die Zukunft habe ich verpasst. Genau bei dieser Aktion. Ich habe nämlich jetzt, waren wir in die Odyssee. Mhm. Also kurzer ohne Spoiler. Ich kann nur sagen, ich habe nichts erwartet und saß im Kino und habe mir gedacht, Alter. Also richtig.
Der versteht seinen
Muss man sagen.
Ich bin sehr neidisch.
Das war wirklich gut zu sagen. Ich habe die Odyssee damals in der Schule lesen müssen oder ich kenne die ganzen Wegpunkte und auch im Kino fiel mir immer so auf, Moment mal, machen die jetzt nicht das? Ach ja, stimmt, genau. Und sie macht, genau. Aber der ganze Film war einfach, ich war in den Sitz geblasen. Das war der Hammer. Also richtig gut. Naja, egal. Auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen, ja, auch bei uns im CineStar ist jetzt angeschlagen Terminator 2, Tag der Abrechnung. Und ich glaube, den auf einer großen Leinwand nochmal ist halt der Hammer. Und ich habe halt leider verpasst, Zurück in die Zukunft, ich habe verpasst, wie Doc Brown an der Uhr hängt. Auf einer Leinwand war, ne, Kacke. Also zu spät cool gesehen.
Ich versuche diese Retro-Dinger oft mitzunehmen. Also wir haben zum Beispiel den Original Blade Runner auf so einer großen Leinwand gesehen. Mhm. Das war ganz, ganz groß. Jurassic Park verpasst leider auch, war auch so ein Ding.
Die habe ich damals 93 im Kino gesehen.
Ja, was das beste Highlight war eigentlich bisher immer noch Flash Gordon mit Soundtrack von Queen, alter Falter. Das war eine sehr desillusionierende Reise, oder wie man so sagt. Wir sind danach rausgekommen, dachten uns, was haben wir uns da gerade angetan?
Ja,
von meiner Frau, ich kannte den ja schon, den Bild, in den Film. Aber da gucke ich immer gerne, was es da so gibt. Also definitiv immer wieder mal reinschauen, ist eine coole Sache. Mit diesen Worten würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt Ende. Übrigens, The Odyssey hat 250 Millionen Dollar gekostet und hat bereits 1,3 Milliarden Dollar eingespielt, also definitiv erfolgreich.
Ich sag nur, Nature is Healing. Es gab jetzt wirklich viele Filme, die nicht großes Budget hatten, aber eine gute Idee. Also wir nehmen jetzt Nolan mal raus als nicht großes Budget.
Ja.
Aber die wirklich wieder eingespielt haben.
Backroom und nicht, Doors.
Ja.
Oder wie der heißt, der hat 10 Millionen gekostet. Backrooms, genau. Und hat, das ist der erfolgreichste Film, den das A24 Studio jemals gemacht hat. Und meine Frau hat den im Kino gesehen. Ich kann damit nicht viel anfangen. Ich kenne die Geschichte dahinter, aber das war nicht so meins. Ich würde mir den dann im Stream immer hier angucken. Meine Frau sagte auch, wahnsinnig guter Film gewesen. Die geht nämlich regelmäßig mit ihrer Freundin Horrorfilme gucken. Und das kann sie schön alleine machen. Aber das war schon, also Hut ab, was sie da geleistet haben. Und ich glaube, A24 hat sich die nächste Videospielverfilmung geschnappt. Ich weiß jetzt aber noch nicht, welche. Vielleicht sind die so der umgekehrte Uwe Boll, wisst ihr?
Ja, dann ist er ein Spasti.
ja.
Also Odyssey würde ich selber gerne gucken. Ruth auch, aber aus Solidarität, weil wir den Kleinen gerade nicht so weit, so lang wegkriegen, habe ich das, weil ich glaube, wenn ich da jetzt reingehe und dann wiederkomme und sage, boah, das war voll geil, dann killt die mich.
Das ist mies.
Ja. Ich irgendwann, wenn er mal 3 Stunden ohne Mama überlebt, dann.
Ich muss auch eine Lanze brechen für, ich habe eine ganze Zeit lang auch immer gesagt, Kino, komm, weißt du was, ich habe Streaming, wozu brauche ich das noch? Und dann kommen so Filme wie Dune, damals im Kino habe ich gesagt, niemals auf dem kleinen Fernseher, da wird der Regisseur weinen und zu mir nach Hause kommen und mich ohrfeigen, wenn ich den nicht in dem und intendierten, ne, und
IMAX jetzt gucken. Bei
Odyssey habe ich auch gedacht, nein, Heimkino überhaupt, das bringt's gar nicht so, überhaupt nicht.
Ja, also es gibt Filme, wir waren dieses Jahr leider auch nicht so oft im Kino, aber es gibt Filme, dafür muss man einfach im Kino gesehen haben. Danach kann man sich die auch gerne dann zu Hause im heimischen Heimkino angucken, aber ich hätte mich schwarz geärgert, wenn ich Dune damals beide Teile nicht im Kino gesehen hätte. Und Pflichtprogramm zum Jahresende ist auf jeden Fall Dune 3 im IMAX zu gucken.
Ja, ja.
Das sind halt Dinge, die müssen gemacht werden. Und Projekt Hail Mary, das war auch ein Film, den muss man eigentlich im Kino gesehen haben. Filme, die sind einfach fürs Kino gemacht. Und es gibt Filme, die kannst du ja auch wunderbar dann im Heim-Streaming-Dienst angucken. Und die von Disney kommen ja sowieso gefühlt 1,5 Wochen später im Streaming-Dienst.
Das stimmt, ja.
Deswegen, Disney hat in letzter Zeit keine guten Filme gemacht. Naja, ich würde sagen, wir hören jetzt mal so langsam auf. Sonst werden wir noch zum Kino-Podcast.
Ja, genau. Der nächste Schritt, Kino-Podcast.
Oh, bitte nicht. Genau. Wir nennen uns dann einfach Widescreen, der Kino-Podcast. Gibt's wahrscheinlich eh schon.
100 Pro.
Dann sage ich, schön mit Öl, schau mit V und so weiter. Wir hören uns theoretisch in 2 Wochen wieder.
Adios.
Tschüssing.
Tschüss.